Die sind ihnen klar. Aber die grösseren Beziehungen zwischen, jetzt zum Beispiel zwischen der Schweiz und Lima, also über die Pharmaindustrie, da betonen sie, das ist verrückt, da betonen sie, wie sie die Stütze brauchen und froh sind darum, aber irgendeine Kritik an der Politik von der Schweiz, dieser Beziehung, das hörst du nicht, das bringst das hörst du einfach, das gibt es nicht.
Also weder von den Ausländern, von den Weissen, die dort arbeiten, von den Westen und Westlingen, die dort arbeiten, noch von den Frauen, die sie ausgebildet haben, die nachher selbstständig die Arbeit weiterführen.
Ja, dort von diesen Frauen, das dünkt mich, wie wenn die sehr im Slum rein wären. Wie wenn, also auch schon mit der Politik in Lima haben sie kaum etwas zu tun.
Ja, ja klar, ja, das ist...
Und von
das
ihnen...
ist vielleicht etwas anderes. Ja. Aber vielleicht möchte ich noch ein Beispiel geben. Du hast, glaube ich, in unserem Vorgespräch hast doch gesagt, dass das Problem von der Säuglingsmilch eben auch recht gravierend ist. Jetzt, also ich könnte mir irgendwie gut vorstellen, dass dort Nestle ihre Puder verkauft, wo man im Dreckwasser kann anrühren und nachher mit einem kleinen Prozentsatz von ihrem Gewinn, wo sie dort dabei machen, irgendwie so ein Gesundheitszentrum finanzieren, damit man damit Kind nicht sterben dran, oder?
Mhm. Ja, also ich kann da vor allem jetzt so vielleicht noch mal das Bild von jetzt, aber das ist auch ein spezielles, es ist einfach ein Zentrum, oder? Und sie, dort ist das Problem mit dieser Nestemilch ist bekannt. Und sie machen schaurige Propaganda die Muttermilch zum Stillen. Und das andere haben wir einfach immer wieder gespürt, dass mich dünkt, sind nicht Politiker, weißt, die gross so und so durch und so, sondern sind irgendwo Arbeiter, die einfach versuchen, ihr Wissen im Slum in diesen Frauen weiterzugeben. Und es ist eine grössere so politische Diskussion ist es kaum gegeben.
Ja, und wir können das hier wahrscheinlich von hier aus ist auch ein bisschen Bild, das wird zu beantworten, oder? Mhm. Aber du bist nachher, ich weiß nicht, wenn wir über das noch weiter diskutieren, aber wir können zum Beispiel auch Parallelen ziehen zum Sendero, wo seinerzeit ein schweizerisches Entwicklungsprojekt, sogenanntes Entwicklungsprojekt in den Bergen, den anderen oben angegriffen und zerstört hat, oder? Wobei sie Gründe geltend gemacht wurden, die wir durchaus eingeleuchtet haben. Also, dass dort mit dieser Entwicklungshilfe Abhängigkeit geschaffen werden an Chemie-Multis, an Saatgut-Multis, an Viehzucht, also gentechnologische Sachen, wo sie nicht wollen und wo sie also mit allen Mitteln aus dem Land draussen behalten. Ich weiß nicht, ich möchte jetzt das einfach so mal stehen lassen. Wir könnten aber jetzt vielleicht doch nochmal ein bisschen Diskussion auf die Frage bringen, dass du ja eben genau in dieser Zeit in Peru gewesen bist, wo die Aufstände und die niederschlagigen, blutigsten Niederschlagung von den Aufständen in den Gefängnissen stattgefunden haben. Hast du irgendwie etwas davon bei den Leuten, die du schwerer kennst und wo du Umgang mit ihnen hast, mitbekommen über das? Also ich meine jetzt weniger, dass du uns einen Bericht gibst, was so in der offiziellen Informationspolitik gelaufen ist, sondern mehr, was du über die Leute, also indirekt, über das an Stimmungen und an Meinungen mitbekommen hast, wenn überhaupt.
Also die Reaktion jetzt direkt auf das Massaker ist bei den Leuten, die mir so Kontakt haben, einfach eine riesige Bestürzung gewesen. Und eigentlich die Frage, wie geht das weiter und wie kommt man da in dieser auch eine riesige Spannung und wie kommt man da daraus, wie geht es weiter? Und so unter der Wir haben versucht, auch so Leute zu fragen. Also, häufig waren es ein Taxifahrer. Und dort ist eigentlich die Meinung, die man in der Zeitung lesen konnte, man muss mit dem Übel aufräumen. Also man muss, es ist klar, dass der Garcia muss durchgreifen muss. Und das Verrückte ist eben wirklich noch die Zeitungsmeinung, die vertreten wird, also schon vorher, wo nicht da irgendetwas Politisches drin gesehen wird aus diesen Anschlägen, sondern einfach ein Übel, das ausgerottet werden muss.
Also was Übel, das Durchgreifen vom Militär als Übel oder die Anschläge vom Sendero?
Nein, die Anschläge vom Sendero, das ist das Übel, das ausgerottet werden
muss. Und dann hat es die Aktion gegeben vom Militär in den Gefängnis und auf das aber sind dann die Anschläge oder... Das hast du auch erzählt, dass
das aber,
die
alle, ja.
Jeden Tag zwei Funktionäre von der Garcia-Partei umgelegt worden sind.
Einfach, du hast einfach jeden Tag Meldungen gesehen, ja. Und zwei, drei Tote von dieser Partei.
Und das haben die Leute verstanden, dass die Anschläge? Oder ist das übel gewesen? Da es sieht man es.
Ja, es ist mehr in die Richtung gegangen. Die Terroristen muss man ausrotten, das ist das Übel. Und es ist klar, dass der Garcia da hat müssen durchgreifen, auch in dem Gefängnis. Das ist einfach so das Bild jetzt in einem Taxi, oder, das du bekommen hast.
Taxifahrer-Meinung. Und so eben in der Elendsviertel selber ist über das, hast du gesagt, sind die Leute da so recht ausgewichen, eine Stellung zu nehmen. Könnte das auch einfach damit zusammenhängen, dass man Angst hat, sich fest exponieren oder dass du zum Beispiel eben als Ausländerin bei ihnen gewesen bist oder so?
Das ist am Anfang, bevor ja all das gelaufen ist, als wir in das Center gekommen sind, hat uns einer klar gefragt, ziemlich, also im ersten Gespräch, wie das sagt mit uns, ob das klar sagt und offiziell uns einreisen und da nichts unsauber sagt, weil sie müssen schaurig aufpassen, dass sie nicht verdächtigt werden, die Sendero-Leute zu unterstützen. Mm. Und das ist schaurig in Peru, dass alle Organisationen, die ein bisschen etwas links machen, laufen die Gefahr, dass sie verdächtigt werden und Prozesse bekommen.
Mm.
Und von dort her ist es eigentlich verständlich, dass sie sich kaum auf den Test rausgelassen haben dann in einer Diskussion.
Also das ist eine klassische Aufstandsbekämpfungsstrategie, die dort natürlich auch läuft, das muss man glaube ich, schon sagen.
Ja.
Dass einfach also die Leute, die direkt etwas machen oder die bewaffnet kämpfen, dass die so mehr und mehr abgeschnitten werden. Eben zum Beispiel von den Elendsvierteln, wo sie in gewissen Elendsvierteln von Lima eben recht stark verwurzelt haben und wo Strukturen entstanden sind zu ihrer Unterstützung, die an der Regierung recht gefährlich können werden. Also, dass das soll verhindert werden und dass die so von den etwas schwankenden Leuten sollen getrennt werden, das ist sicher nichts, was der Peru selber entwickelt hat, sondern was schon an vielen anderen Orten ist ausprobiert worden. Mit mehr oder weniger Erfolg. Ja. Also ich weiß jetzt gar nicht, wie weiter im Moment.
Machen wir mal Musik.
Ja, finde so.
Olvidamos a los niños.
lo largo y ancho de todo el país. No olvidamos la aflicción por el sustento diario de las familias obreras en las zonas marginales. No olvidamos la tristeza de nuestro pueblo tan amado, analfabeto y descalzo, sediento de libertad. Levantemos las banderas, ya es hora de luchar. No habrá fuerza que detenga el mañana de la paz. La patria ya encendida, fulgor de un nuevo sol. Del fusil entre tus manos surgirá la libertad. Olvidamos la agonía de nuestros campesinos, sin tierra y comiendo tortilla y sal. Olvidamos el atropello a la dignidad de las mujeres en las fábricas o sirviendo en las casas de los ricos. No olvidamos a los masacrados en las calles y en el campo, desaparecidos y torturados, forjadores de la paz. Levantemos las banderas, ya es hora de luchar. No habrá fuerza que detenga el mañana de la paz. La patria ya encendida, fulgor de un nuevo sol. Del fusil entre tus manos surgirá la libertad.
En nombre de esta patria sangrada, pero alzada y digna, no aceptaremos el chantaje imperialista. Nuestras armas, garantía para un futuro de paz, libertad y democracia, no serán depuestas jamás.
Levantemos las banderas, ya es hora de luchar. No habrá fuerza que detenga el mañana de la paz.
Tutto mai camones, por eso luchamos.
Und das nächste Stück heisst wie?
Ah, jetzt kommt La Muraya. Das war vorher ein anderes Stück.
Desde el monte, desde el monte. raya sobre el horizonte.
Ja, also der BC, der Peru, der sogenannte Sendero, führt in diesem Land einen Volkskrieg. Sie nennen das Volkskrieg, langdauernden Volkskrieg. Und das habe ich vor, irgendwie wollen da einbringen noch, dass im Zug von einem derartigen Konzept vom Staat aus ungeheuer viel Massaker auch eben zur Eindämmung von dieser Bewegung zu erwarten waren und seither auch stattgefunden haben. Am Sendero könnte man vielleicht vorwerfen, dass sie ihre Aktionen manchmal nicht klar genug erklären, also nach aussen. Wahrscheinlich die Leute schon, die dort in der Region leben. Aber dass das aufgrund von einer ungeheuren Desinformation, die dort um das stattfindet, international, hier niemals bis zu uns kommt. Jetzt bist du ja dort selber gewesen, aber du bist nachher auch noch außerhalb von Peru gewesen.
Lima.
Von Lima gewesen. Bist noch ins Hochland aufgegangen. Möchtest du irgendwie noch etwas anfügen zu Also zu dieser Unklarheit manchmal, ich glaube, du hast das in unserem früheren Gespräch schon gesagt, aber dass den Leuten nicht immer klar ist, von wem kommt jetzt die eine oder andere Aktion, dass sie nicht alles gut finden, aber einfach das Gefühl haben, das ist alles immer jetzt der Sendero da gewesen, auch wenn jetzt da irgendwelche Kinder und Frauen und Leute ihre Wahlversammlungen Opfer werden oder verletzt werden von Bombenanschlägen und so. Dort hast du, glaube ich, uns schon etwas erzählt gehabt.
Ja.
Und möchtest du da vielleicht noch etwas dazu sagen?
Das ist das Beispiel, einfach der eine Anschlag, wo auch Sender Rosas zugeschoben worden ist oder sie gemacht haben und in einem Nationalviertel, wo der Präsident von Peru, de Garcia, geredet hat, wo unter der Menge einfach 3 Bomben losgegangen sind mit Toten. Aber das war ein Anschlag, also vielleicht erklärt es von dort her ein bisschen die Stimmung von den Leuten, vor allem in Lima eben wieder, dass eine schärfe Spannung da ist und sie Angst haben. Es ist nicht klar, weil in den Zeitungen, wenn irgendetwas passiert, sind es Terroristen gewesen. Das Problem ist, dass sehr viele auch in die Schuhe geschoben werden. Oder es ist einfach nicht auszumachen, von was ist auch ihre Politik und was für Anschläge sind ganz typisch für sie. Und von dort her ist vielleicht auch einfach die Reaktion der Leute dann auf der Straße verständlich, dass sie Schiss haben. Dass sie auf der einen Seite das Elend und jetzt die Anschläge. Und sie einfach nicht, es ist einfach spürbar Angst und nicht recht wissen, wie geht das weiter.
Ja, weil ich glaube, vielleicht zu Lima in dieser riesigen Stadt ist das noch anders, aber einige Provinzen vom Hochland gibt es einfach keins dazwischen. Man geht entweder zur Guerilla oder man lässt sich vor einer Armee unzugänglich schützen und missbrauchen. Es gibt nichts dazwischen. Oder man kann noch auswandern, wahrscheinlich. Ja. Die, weder das eine noch das andere für sich sehen, die können wahrscheinlich eben noch probieren, sich zu Lima irgendwie, also praktisch oben entwurzelt zu werden und sich zu Lima oder in anderen grossen Städten irgendwie eine Existenz aufzubauen, also hoffnungslos, dass das eigentlich objektiv auch ist, wie es glaube Tag für Tag von vielen Tausend auch immer wieder probiert. Also, ja. Wie weiter? Wenn wir das einfach offen jetzt und mal hier aufhören, oder was?
Das ist ja, glaube ich, nicht die Meinung heute von dieser Sendung oder von dem Gespräch mit Katrin, jetzt ein abschliessendes Bild über Peru oder den Widerstand dort oder über den Staatsterrorismus zu entwerfen und darzustellen, sondern mehr einfach jetzt mal einen Eindruck zu geben, wie du das am Anfang in der Einleitung gesagt hast. Und wir natürlich irgendwie weiter interessiert sind. Informationen, die dann vielleicht die Informationen heute ergänzen oder vielleicht wieder in ein neues Licht stellen. Dann zu verbreiten, wenn wir es haben.
Dann können wir einfach mal hier das Gespräch abschließen und dir dafür danken, dass du uns etwas erzählt hast. He turned to the police with brief of the case and left. We'll be right back.
Das war von der Popgroup Justice. Und jetzt kommen wir für den Rest noch bis um 2 zu den Auslieferungen von baskischen Militanten und Militantinnen aus dem Süden von Frankreich nach Spanien. Zu der aktuellen Situation im 86. Der González hat bei einem Auftritt Folgendes gesagt. Wenn Frankreich nicht mehr als Zufluchtsort, das heißt Südfrankreich, als Zufluchtsort für die Vorbereitung von Attentaten gegen Spanien, gegen die spanische Demokratie und das Leben in Spanien dient, sind wir einen außerordentlichen Schritt weitergekommen. Keine Regierung Spaniens wird je der Forderung der ETA weichen, die Einheit Spaniens brechen will und das navarrische Volk, da meint er eben das baskische Volk, dazu zwingen will, gegen seinen Willen einer anderen Gemeinschaft anzugehören. Das Jahr hat es in Frankreich den Regierungswechsel gegeben. Es ist die Chirac-Regierung zum Zug gekommen. Kaum ist das passiert, hat es am 24. April schon ein Treffen gegeben zwischen den französischen und spanischen Innenminister in La Haya. Und dort hat Barrionuevo, der spanische Innenminister, gesagt, dass die Zusammenarbeit der neuen konservativen Regierung, der französischen, im Kampf gegen die ETA gefestigt würde. Am 9. Mai hat es ein weiteres Treffen gegeben in Paris. Dort hat Innenminister Pascua gesagt, den baskischen Militanten und Militantinnen wird kein politisches Asyl gewährt. Also es ist klar, dass die Initiativen ergriffen worden ist, die Zusammenarbeit zwischen Spanien und Frankreich zu intensivieren. Eine Zusammenarbeit, die schon eine längere Geschichte hat, aber wo ganz klar das Jahr eine neue Schärfe bekommen hat. Am 13. Mai ist dann von der französischen Regierung versprochen worden, dass der Iturbe, der als ein führender Kopf der ETA bezeichnet wird, deportiert werden solle. Die Deportation ist dann am 13. Juli von dem Jahr ausgeführt worden und er ist zwar nach Gabon verfrachtet worden. Am 19. Juli dann sind 5 ETA-Militante der spanischen Polizei übergeben worden. Wir konnten der spanischen Zeitung entnehmen, dass 2 davon in Carabanchel im Knast in Madrid schwer gefoltert worden sind nach dieser Auslieferung und dass einer heute noch schwer verletzt im Spital liegt. Zudem sind zwei Leute verhaftet worden. Einer davon ist vom autonomen antikapitalistischen Kommando. Er hat sich in anderen Regionen aufgehalten, als in der, wo er zugewiesen worden ist von der französischen Regierung in Frankreich. Und er ist aufgrund von dem verhaftet worden. Der andere ist am 30. Juli verhaftet worden, ein ETA-Militanten. Einer von den wenigen, der den Status von politischen Flüchtling hatte. Er ist in Auslieferungshaft gesetzt worden in Pau. Und Frankreich gibt Spanien eine Zeit von einem Monat, dass sie das Auslieferungsbegehren begründen können. Zu sagen ist, dass heute noch bis zu 800 baskische Leute im Exil gibt in Frankreich und dass nur gerade 19 den Status von politischen Flüchtlingen haben. Alle anderen werden quasi geduldet auf Zusehen von der französischen Regierung. Man kann in dem Sinne nicht sagen, dass es gesichertes politisches Asyl gibt. Jetzt ist zu sagen, dass es einen qualitativen Unterschied gibt im 86, was die Auslieferung anbetrifft, im Vergleich zu den Auslieferungen, die schon früher passiert sind, die im 84 eigentlich angefangen haben. Und zwar sind die fünf, die verhaftet worden sind, sind in Südfrankreich von der französischen Schmier. Sie sind verhaftet worden und direkt an die Grenze gestellt worden und der spanischen Schmier übergeben worden. Es hat also in diesen Fällen hat es von Spanien nicht einmal ein Auslieferungsbegehren bestanden. Die Franzosen haben sehr wahrscheinlich gleich mit inoffizieller Absprache mit Spanien haben die Leute verhaftet. Sie haben auch kein Auslieferungsverfahren mit durchgeführt. Also, es ist klar ein autonomes Handeln von der Schmier auf Anweisung von oben und auf der Seite von jeglichen juristischen Prozedere. Pedro, der Sicherheitsminister, der neue von Frankreich, hält den Kritikern entgegen, dass es sei eine administrative Massnahme von der Polizei und er sei keine Rechenschaft schuldig. Und da kann man vielleicht noch darauf hinweisen, dass seit Chirac am Ruder ist, sofort in Bezug auf die innere Sicherheit mehr Initiativen ergriffen worden ist und dass gerade in Bezug auf Polizei Kompetenzen ausgebaut sollten werden. Das heisst, vielleicht ein paar Angaben noch. Es gibt zum Beispiel bei der Ausweiskontrolle hat Schmier mehr Kompetenzen. Sie können die Leute verhaften, wenn sie sich weigern, über die personale Angaben zu machen. Sie können bei Hausdurchsuchungen können sie einfach einfahren. Sie müssen keinen Hausdurchsuchungsbefehl vorweisen. Dann ist die Frist von der Haft ist auf 4 Tage verlängert worden, wo quasi vollzogen werden kann ohne Haftbefehl, nur mit der richterlichen Zustimmung. Zudem sollte ein Gesetzesartikel entwickelt werden, der Kollaboration würdigt mit der Justiz und mit der Schmier von der Gefangenen. Und dass die mit der Strafminderung sollte belohnt werden. Also auch eine Form von einem Reuenartikel. Wir möchten ein Stück Musik.
Schüler. Wir sehen mich auf Eternity. Why not enjoy it?
Oder Blurt. Also die Verschärfung von der französischen Polizeigesetz zeigen übrigens auch wieder einen Trend zur Europäisierung oder zur Spanisierung, wenn du so willst, weil im sozialistischen Spanien gibt es zum Beispiel ein Antiterrorgesetz, das 10 Tage, nicht 4 Tage Haft ohne irgendwelche Anklage und Benachrichtigung gestattet. Gibt es ein Antiterrorgesetz, das in Madrid einmal ein riesen Stadtteil nach einem Attentat in Madrid, wo der Areta zugeschrieben wurde, ist ein riesiger Stadtteil Haus für Haus ist ersucht worden. Und was hast du noch als ich glaube, du hast 3 Punkte aufgezählt, oder?
Hausersuchungen plus Reuegesetz, also das gibt es in Spanien
auch seit dem 84. Ebenfalls, ja. Jetzt möchte ich vielleicht noch schnell eine Ergänzung zu dem, was du gesagt hast, zu dem Zitat von González wegen dem navarischen Volk. Navarra ist eine spanische Provinz und ist zugleich Provinz, wo von Euskadi, wo rechte spanische Bevölkerung auch aufweist, also wo meistens bei den Wahlen und bei den Demos und so weniger eindeutige baskische Mehrheiten hat als die anderen baskischen Provinzen. Und der González wollte sagen mit seinem Zitat, dass Navarra soll von den baskischen Organisationen genötigt werden, gegen den Willen von der Volksmehrheit zu Euskadi zu gehören. Und in dem Sinne hat er das vom navarischen Volk, was es eigentlich gar nicht gibt, weil eben entweder sein spanisch sprechende Navarra oder sein baskische Navarra hat er genannt. Das ist einfach eine Randprovinz von Euskadi und die hat zum Vorwand genommen, zu sagen, dort soll den Leuten ein fremder Wille aufgezwungen werden.
Mhm. Also, wir sind vorhin beim aktuellen Stand gewesen, was die Auslieferungspraxis anbelangt, was die Absprache und Kooperation zwischen der französischen und der spanischen Regierung anbetrifft, in Bezug auf die Liquidierung vom baskischen Widerstand. Die ganze Auslieferungspraxis hat eigentlich im 84 angefangen. Mitte Januar 84 hat die französische Schmier in Euskadi Nord, das wäre also der baskische Teil im Süden von Frankreich, eine riesige Polizeirazzia durchgeführt. Sie hat bei dieser Razzia mehr als ein Dutzend ETA-Leute verhaftet. 6 sind sofort nach Guadeloupe weitertransportiert worden, also deportiert. Die übrigen haben einen Zwangsaufenthalt bekommen in Paris oder im Norden von Frankreich, also weiter weg von Euskadi Nord. Die Polizeirazzia ist durchgeführt worden, nachdem der spanische Regierungschef González bei einer Blitzvisite beim Mitterrand vorgesprochen hat, und zwar am 20. Dezember 1983. Er hat dort energisch darauf gedrückt, dass die französische Regierung reagiert. Über das neue Jahr hat der Mitterrand auf seinem Landsitz mit dem Sicherheitschef Franceschi einen Plan entworfen für die Polizeirazzia in Euskadi-Nord. Eigentlich wäre beabsichtigt gewesen, 30 bis 40 baskische Militanten und Militantinnen aus dieser Zone zu deportieren. Die Schmier hat dann aber schlussendlich nur gerade ein Viertel von diesen gesuchten Leuten angetroffen, weil die anderen sich an unbekannte Orte verzogen haben, um nicht weiter in der Schusslinie der GAL zu stehen. GAL, das heisst abgekürzt Antiterroristische Befreiungsgruppe. Die GAL ist vom spanischen Innenministerium gegründet worden und wird auch von dort finanziert. Sie arbeiten eng mit dem spanischen und französischen Geheimdienst zusammen. Man sagt, dass Schmier, Ex-Schmier und Ex-Mafiosi französische in der GAL organisiert sind. Also das ist keine offizielle Antiterrorgruppe, sondern das ist quasi ein Todesschwadron, wo aber ganz klar von oben, von der obersten Spitze vom Staatssicherheitsdienst eben auch eingesetzt wird. Und genau die GAL hat im 83 ihre Angriffe gestartet gegen ETA-Militanten und Militantinnen. Und im Dezember 83 hat sie dann in Euskadi Nord hat sie dann zugeschlagen. Sie hat am 4. Dezember Andai entführt, das ist ein Geschäftsmann. Sie haben die Separatistenorganisation, also als Sympathisant von der Separatistenorganisation definiert gehabt. Sie haben ihn aber dann wieder freigelassen, weil es anscheinend nicht das gesuchte Opfer war. Dann darauf ist am 19. Dezember der junge Militante Ramon Onadera ermordet worden. Und etwas mehr als eine Woche darauf, also immer noch gegen Ende Dezember, ist ein Anschlag verübt worden gegen das ETA-Mitglied. Und das ETA-Mitglied ist kurz darauf an den schweren Verletzungen erlegen. Die blutige Offensive von der GAL in Euskadi Nord ist von der PSOE-Regierung offensichtlich als Druckmittel benutzt worden, um die französische Regierung zum Handeln zu zwingen gegen die baskischen Leute in Südfrankreich. Und zudem auch klar gedruckt wurde von González, dass eine intensivere Kooperation zustande kam zwischen der französischen Regierung und der spanischen Regierung, was eben die Liquidierung des baskischen Widerstands anbelangt, wo auch sein Hinterland eben in Euskadi Nord hat. Die Schmieraktion, die Polizeirazzia, ist auf Zusammenarbeit mit den spanischen Sicherheitsbehörden zustande gekommen. Also es müssen in dem Sinne die spanischen Sicherheitsbehörden Adressen und Namen geliefert haben von den Leuten, die dann die französische Schmier verhaften wollten. Zur gleichen Zeit hat González einen Vorschlag gemacht, ein politischer Vorschlag auf internationaler Ebene, dass eine Gipfelkonferenz von allen Staats- und Regierungschefs vom Europarat, von den Europarat-Mitgliedsländern einberufen wird. Und die Konferenz hätte sich mit dem Thema Terrorismus sollen befassen. Es ist dann am 29. Mai 1984 ist dann eine europäische Innenministerkonferenz in Madrid, und die hat sich intensiv über den europäischen Rechtsraum unterhalten. Man kann sagen, dass eigentlich die Abmachung, die dann am 14. Juni zustande gekommen ist, zwischen den Innenministern von Frankreich und Spanien in Madrid, dass die eigentlich sicher ein Produkt ist von dieser Innenministerkonferenz über den europäischen Rechtsraum. Denn in dieser Abmachung vom 14. Juni ist schriftlich festgelegt worden, dass Frankreich den Militanten und Militantinnen aus dem baskischen Widerstand keins und auch den anderen Organisationen kein politisches Asyl mehr gewähren wird. Das hat konkrete Folgen gehabt. Es sind darauf ab, es sind 25 Militante und Militantinnen aus der ETA und auch aus dem autonomen antikapitalistischen Kommando in verschiedene lateinamerikanische und afrikanische Länder abgeschoben worden. 26 weitere sind in Frankreich in entlegene Gebiete deportiert worden. Und dann, auch ein wichtiger Punkt, es sind 98 Haftbefehle von der Interpol ausgestellt worden zur Vollstreckung. Das heisst, es sind keine politischen Inhalte mehr akzeptiert. Es geht ganz klar um eine Kriminalisierung des baskischen Widerstands. Es ist dann auch kurz darauf abend, am 6. Juli 1984, der erste Genosse aus der ETA Militär verhaftet wurde aufgrund von so einem internationalen Haftbefehl. Im August 1984 hat die PSOE-Regierung die Auslieferung von zwei Militanten von der ETA Politico Militär von Belgien nach Spanien beantragt. Und die ist auch vollzogen worden, genau aufgrund von der Innenministerkonferenz im Mai, wo so klar darauf herausgelaufen ist, dass auch andere Länder den Rechtsraum akzeptieren und auf die Auslieferungsbegehren der PSOE-Regierung eingehen. Und den Leuten aus dem baskischen Widerstand in dem Sinne kein politisches Asyl mehr gewähren. Und dann am 25. September sind drei Militanten aus der ETA Militär von Frankreich nach Spanien ausgeliefert worden. Das wären also die ersten Auslieferungen, die vollzogen worden sind. Es ist hier vielleicht noch anzufügen, dass am 28. September, also das ist ein paar Tage darauf, das Antiterrorgesetz in Spanien selber noch verschärft worden ist. Das erste ist 78 in Kraft getreten und das im 84, das von der PSOE ausgearbeitet worden ist, hat also noch weitere Dimensionen bekommen. Unter anderem, dass Zeitungen, wo quasi den bewaffneten Widerstand im Baskenland verteidigen, dass gegen die Klage kann erhoben werden und dass die können geschlossen werden. Es sind dann in der Folge hat es zig Prozesse gegeben, gegen Redaktoren von Zeitungen, die es noch gewagt haben, sich zu äußern auf der Seite des baskischen Widerstand. Und das andere haben wir schon gesagt, oder, dass die 10 Tage, dass Leute reingenommen werden können und 10 Tage quasi der Vollmacht von der Schmier ausgeliefert sind, dass kein Anwalt Zutritt hat und dass ganz klar die 10-tägige Frist die Möglichkeit ist, wo eben auch die physische Folter kann durchgezogen werden kann. Was in Spanien immer noch, wie wir das gesehen haben, jetzt im 86, wo immer noch Praxis ist, neben der weissen Folter, also der Isolationsfolter. Was? Sind nach dem Franco, Todes, nach dem 75, sind die ersten Hochsicherheitsknäste gebaut worden in Spanien. Und die sind auf Vorlage von der BRD-Knäste, sind die dort errichtet worden.
Ja, wir können vielleicht sagen, was noch viel mehr seit dem Tod von Franco Praxis ist. Und das wäre der Inhalt von einem Vortrag, also von einem Referat von der Eva Forrest, die bereits unter Franco mal in Spanien im Knast gehockt ist, wo wir das nächste Mal möchten lesen. Der ist gehalten worden in Freiburg im Rahmen von einer Gedenkveranstaltung für den spanischen Bürgerkrieg, der also erweitert war, einfach auch das heutige Spanien einbezogen hat. Und wir sind dann hören und haben den übersetzt. Und möchten das nächste Mal mit der Weiterführung von dem, was du jetzt gesagt hast, das anbringen. So wie vielleicht sonst noch etwas von der Eva Forest erzählen. Mhm. Dann könnte man vielleicht jetzt einmal unterbrechen, so wie wir es sagen, dass ich heute schon gesagt habe, dass wir wahrscheinlich nicht fertig werden. Könnte man das unterbrechen. Und nächsten Sonntag, ob schon, dass man sonst nie mehr sollte etwas festsagen, können wir das bei dem Fall, weil das Referat bereits übersetzt ist. Nächsten Sonntag würden wir die Weiterführung von dem machen.
Jetzt gibt's noch ganz Momente, wo die Musik kommt, ich würde noch ganz schnell einen Nachtrag machen, warum Detail-Leute jetzt auf der Fahndungsliste können sein von der Interpol. Also, und weil die Interpol an sich eben ihre Statuten hat, dass sie in politischen Fällen eben nicht darf handeln eigentlich.
Ja, wieso?
Das, ich weiß nicht warum, aber das hat sie dann in ihre Statuten reingenommen. Und es ist bisher, mindestens offiziell, hat sie nicht dürfen aktiv werden. Und erst so mit der, also nach der Antiterrorkonvention, wo Spanien übrigens unterschrieben hat und Frankreich nicht, wo auch nicht, also die Aufhebung vom politischen Delikt zum Inhalt hat, ist auch damit die Interpol als Schmierinstrument
berechtigt worden. Ja. Das letzte Stück, was wäre das?
Cordato.
Weil wir es gerade noch verabschieden vorher.
Ja.
In Sendung.
Also bis zum nächsten Mal.
Ja.
Fortsetzung.
In Sendung sind der Jörg, der Jan, Marina der Technik, Claudia und als Gästin
Katrin
und
der Jürgen.
Als Nicht-Gast.
Ciao zusammen.
Ciao zusammen.
Revuelta nel Fenopatico!
Aufstand in der Klapse. Wir wollen Sonne und gutes Wetter.
Revuelta nel Fenopatico! El nombre del deporcado, por haber informado. Granitos, rayos, truenos y viento huracanado. La asamblea de Majaras se ha reunido. La asamblea de Majaras ha decidido. La asamblea de Majaras se ha reunido. La asamblea de Majaras ha decidido. Mañana sol. El hombre del templo está en tu cara. Mañana da el tiempo que a mí me dé la gana. Revuelta del fenopático. El hombre del templo ahorcado. Y todo por haber jugado a telediario. Y todo por haber jugado a telediario. La asamblea de Majaras se ha reunido. La asamblea de Majaras ha decidido. La asamblea de Majaras se ha reunido. La asamblea de Majaras ha decidido. Mañana sol. La asamblea de Majaras se ha reunido. La asamblea de Majaras ha decidido. La asamblea de Majaras se ha reunido. La asamblea de Majaras ha decidido. Mañana sol y buen tiempo.
Scala.
1983.